Jetzt lass mich doch mal auslesen. Der Literaturpodcast vom Hamburger Abendblatt und Literaturhaus Hamburg.
Mein Name ist Thomas André. Ihr hört, Sie hören. Jetzt lass mich doch mal auslesen. Bei mir im Podcaststudio des Abendblatts ist die Literaturhauschefin Antje Fleming. Hallo Antje.
Hallo Thomas.
Wir kommen nicht drum herum. Wir müssen noch mal über Pascal Hüg sprechen. Das ist ja eine Autorin, die auch im Literaturhausprogramm stattgefunden hat gerade. Wir wollten es eigentlich mal sagen, wir haben eigentlich erstmal gedacht, wir verzichten drauf und sind dann doch irgendwie zum Schluss gekommen, dass wir das Buch wirklich, wir es für wichtig halten und deswegen.
Ein sehr gutes Buch.
Es heißt So voller Leben über meine Mutter, ist bei Rowohlt erschienen und von Claudia Steinitz übersetzt. Der Abend im Literaturhaus war nun schon. Wie war er denn, liebe Antje?
Der Abend war sehr gut. Er war auch fröhlich und zuversichtlich, obwohl es ja hier um ein sehr hartes Thema geht. Man kann das auch direkt sagen, ohne hier irgendwas vorwegzunehmen. Mutter von Pascal Hüg war psychisch krank und hat sich das Leben genommen, als Pascal 26 war. Pascal Hüg ist 1959 geboren. Sie lebt seit vielen Jahren in Deutschland, seit 1995 und ist Deutschland-Korrespondentin für verschiedene Zeitungen gewesen und ist es auch noch. Liberation zum Beispiel. Ich glaube, sie hat auch im Tagesspiegel
Sie schreibt auch auf Deutsch.
Berlin,
genau.
Mont-Berlin. mein Französisch ist ein wenig rostig. Genau. Und sie hatte 2008 einen ganz großen Erfolg mit ihrem Buch Marthe und Mathilde. Das war ein Bestseller. Da hat sie über ihre beiden Großmütter geschrieben.
Die beiden Hundertjährigen.
Genau. Die seit sie Kinder waren bis zu ihrem Tod, die sind im Abstand von ein paar Wochen voneinander gestorben, befreundet waren. Und die eine war Deutsche und die andere war Französin, also Elsässerin.
Dieser Dualismus oder Antagonismus und dann doch auch eins sein, Deutschland, Frankreich, spielt hier eine gewisse Rolle, weil Pascal Hüg ist Straßburgerin, so wie ihre Mutter eben auch. Pascal, die hier auch als Erzählerin eben prominent auftaucht, sie erzählt die Geschichte ihrer Mutter anhand von Zeugnissen, die sie gefunden hat, anhand von eigenem Erleben natürlich und auch anhand von Reflexionen, die sie jetzt Jahrzehnte später anstellt. Die von dir eben eingeführten Marthe und Mathilde tauchen natürlich hier auch auf, aber nur am Rande. Mathilde ist die Großmutter, die Mutter von Yvette. Yvette wiederum ist Pascals Mutter und Yvette ist eine unvollendete Frau. So kann man es vielleicht pointiert sagen.
Soll ich mal die erste Seite lesen?
Fangen wir damit mal an.
Du hast mir von dem Albtraum erzählt, der dich als Kind oft heimgesucht hat. In der Tiefe deiner Kindernächte wiederholte sich immer wieder dieselbe Szene. Du gehst eine endlose Straße entlang und plötzlich merkst du, dass du keinen Schlüpfer anhast. Nur ein Unterhemd. Leibchen, sagte man zu deiner Zeit, das nicht mal den Po bedeckt. Du versuchst, dein rosiges Geschlecht zu bedecken, es unter den gerundeten Händen zu verstecken. Du rennst durch die geraden Straßen einer riesigen Stadt. Die Leute drehen sich nach dem halbnackten Mädchen um. Sie zeigen mit dem Finger auf dich. Sie machen sich lustig, sie lachen. Du ziehst an deinen zu kurzen Hemdchen, aber der Stoff gibt deiner Panik nicht nach. Du rennst so schnell du kannst. Deine kleinen, verschreckten Füße klatschen auf den Asphalt. Du schämst dich so sehr. Schreiend warst du aufgewacht. Du hörtest nackte Füße auf dem Parkett. Ein Lichtstrahl erschien unter deiner Tür. Sie ging auf. Deine Mutter in ihrem Morgenrock aus Molton gefütterten Nylon schwankte schlaftrunken herein. Sie setzte sich auf deinen Bettrand, strich dir übers Haar und die Stirn. Ihre Hand war warm, ihre Stimme dunkel, ihr Atem wie geronnene Milch. Ein schlechter Traum. Schlaf schnell wieder ein, mein Liebes. Werde ich dich ohne Schlüpfer zur Schau stellen, dir zusehen, wie du durch die langen Straßen deines Albtraums rennst? Ich will nicht deinen Geheimgarten betreten, so nanntest du dein Inneres, das du so schlecht vor dieser schamlosen Krankheit beschützen konntest. Durch den ständigen Ansturm warst du dir am Ende selbst abwesend, wie du sagtest. Also das geht los mit so einer Entschuldigung der Tochter, der Autorin, an ihre tote Mutter, dass sie sozusagen jetzt dieses Leben aufschreibt. Das finde ich irgendwie, da kriege ich schon fast Gänsehaut. Das finde ich irgendwie sehr, sehr anrührend. Und das ist irgendwie auch dieser, also diese Kunst, die Pascal Hue hier schafft in diesem Buch, über dieses schwierige, komplizierte, traurige und manchmal fröhliche Leben zu schreiben, ohne die Mutter bloßzustellen. Mhm. Und deswegen ist auch diese schlüpferlose Traumszene irgendwie so. Also es ist so ein toller Anfang, weil man genau weiß, dass die Tochter hier auch ihre Mutter beschützen will. Und trotzdem will sie die Geschichte erzählen, weil dieses individuelle Schicksal ganz viel über die Gesellschaft damals erzählt.
Und über die Gesellschaft wird viel erzählt, über das Aufwachsen von Yvette, warum sie vielleicht die wurde, wer sie ist, warum sie krank wurde. Pascal Hue setzt ihrer Mutter hier in diesem Buch ein Denkmal. Und genau wie du gesagt hast, es ist da irgendwie folgerichtig, dass sie das so vorsichtig einleitet und ihre Erzählerposition als Tochter, die etwas preisgibt über die Mutter. Die Mutter hat von ihrer Krankheit relativ wenig preisgegeben, hat sie konnte es nicht verstecken vor ihrer Familie, aber sie war eben dann irgendwo auch eine stolze Person. Ich muss sagen, als ich dieses Buch dann vor mir liegen hatte, dann habe ich zuerst kurz gedacht, okay, ich kenne Bücher über Depression und ich kenne auch Bücher und Plots eigentlich gar nicht zu knapp, in der quasi die Kinder oft ihren Eltern nachspüren oder über Menschen, die ihnen wichtig waren und mit denen es ein dramatisches Ende nahm. Und da muss man natürlich auch einen stabilen Bauch für haben, sozusagen. Das ist oft ganz großartige Literatur. Am Anfang hatte ich ganz kurz den Moment, ein bisschen so gleich die Ermüdung, und das hat sich aber sofort gelegt, weil es hier wirklich ein besonderes Buch ist und besonders gelungen. Und genau, Antje.
Und es erzählt halt nicht nur die dunklen Seiten, sondern es erzählt ganz viel schöne Seiten. Deswegen heißt das Buch ja auch so voller Leben. Und man glaubt es halt. Und auf dem Cover ist halt ein Foto von der Mutter, wo sie auf einer Wiese sitzt im Wald und einfach lacht und strahlt und ganz viel Lebensfreude ausstrahlt. Und das war eben, so war sie wohl auch. Sie war halt einfach eine unkonventionelle Frau. Man kann auch gar nicht sagen, dass sie jetzt irgendwie an der Gesellschaft zugrunde gegangen ist oder so. Also es wird halt auch einfach klar, es gibt keinen Grund. Es ist eine Depression, es ist eine Krankheit. Die kann behandelt werden und die muss behandelt werden und manchmal klappt's halt nicht, ne? Also Pascal Hue versucht ja herzuleiten, wo das herkommen könnte, aber letztlich ist das ja Quatsch. Die ist ja nicht bipolar geworden, weil sie zwischen Frankreich und Deutschland hin und her gerissen war, so in ihrem Leben oder ihrer Familie. Aber sie ist halt krank geworden, weil sie eben krank ist. Oder?
Ja, genau, aber diese Spurensuche, die möchte am Ende gar nichts erklären, aber ich finde, gar nichts zu Ende erklären, aber also unsere Ich-Erzählerin, die Pascal Hue ist, aber es ist, das Tolle ist, dass trotzdem hier verschiedene Sachen eben angeschnitten werden. Die Idee, dieses Bipolare, dass sie irgendwie auf Frankreich, Deutschland zu bringen.
Ich habe auch die Stelle mir eigentlich ausgesucht. Soll ich die mal noch schnell lesen, bevor du auch noch was
siehst? Vielleicht ist es dieselbe Stelle.
Ich habe genau die Stelle.
Diesmal.
Ich sehe ein Tauziehen. Zwei Mannschaften zerren mit aller Kraft in entgegengesetzte Richtung. In der Mitte wird das Tau von einem Tuch zusammengehalten. Meine Mutter ist dieses Tuch. Sie war immer zwischen zwei Extremen hin und her gerissen. Zwei Arten, sich durch das mütterliche Becken zu zwängen, mit dem Steiß oder mit dem Kopf zuerst. Zwei Geschlechtern, dem Jungen, den sich ihre Eltern gewünscht hatten, und dem braven Mädchen, das sie bekam, der Katholikin und der Protestantin, der strahlenden Yvette und der düsteren Maria Magdalena, also sie musste ihren Namen wechseln, als die deutsche Besatzung war, ne, Hintergrund, dem Französischen und dem Deutschen, Deviny und Schiller, ihrer rechten und ihrer linken Hand, der rechten und der linken Gehirnhälfte. Verhindert ist ein Adjektiv, das sich auf ihr ganzes Leben anwenden lässt. Es ist eine Konstante. Von Anfang an schwankt ihr Leben zwischen zwei Polen. Bipolar. Tja.
Was, ich lese später auch noch was vor. Ich habe ein gewisses Faible für, ja, wenn man es geografisch sagen will, fürs Elsass. Ich stamme ja aus der Gegend, aus der Pfalz. Ich muss nochmal sagen, als wir hier kürzlich über Lila Slimanis Abschluss der Trilogie sprachen, Da gibt es ja diese Großmutterfigur, heißt glaube ich auch Mathilde.
Ja, ja, deswegen war ich auch verwirrt mit Elsass und Mathilde und so. Und das hat sich irgendwie alles wiederholt.
Oder mal, und die, genau, und das, ich fand da die Großmutter bei Linda Slimani auch am faszinierendsten. Die französische Großmutter in Nordafrika, die aber eigentlich deutsches, total krassen deutschen Akzent im Französischen hat und auch oft Deutsch gesprochen und das deutsche Sitten und Gebräuche noch irgendwie hochhielt. Also,
Yvette hat halt eigentlich einfach während der deutschen Besatzung, haben die dann zu Hause Französisch gesprochen und sie durfte es aber auf der Straße nicht. Und sie durfte halt auch nicht mehr Yvette heißen, sondern sie hieß dann irgendwie Maria.
Man bekommt hier auch einen kleinen Crashkurs in Geschichte.
Absolut, in verschiedensten Sachen, weil die Mutter sich halt auch immer so gerieben hat an der Geschichte, an den Ereignissen. Ne?
Ich finde, es gibt, die ist krank, weil sie krank ist, muss man es dann vielleicht irgendwie sagen, aber als ich vorhin das erwähnte, wir haben es hier mit der Geschichte einer Unvollendeten zu tun, ja, das ist, ich finde, dass das auf eine Art, neben den vielen Stellen, die auch nostalgisch sind und die sentimental geprägt sind und von einer tiefen Liebe zwischen Mutter und Tochter berichten, die sich auf manchmal vielleicht gar nicht so liebenswürdige Art und Weise gezeigt hat. Aber es gibt hier, was die Härte dieses Buches angeht, ist natürlich, das ist fast langweilig zu sagen, aber natürlich ist es auch ein Frauenschicksal und natürlich geht Pascal Huyghe diesen Weg und natürlich muss man da auch als Leser der heutigen Zeit auch wirklich einfach sagen, wie kann das denn sein? Diese Frau konnte sich nicht, die war Sekretärin, ihr Mann.
Sie hat vergleichende Literaturwissenschaft studiert.
Sekretärin ist übrigens ein ehrenwerter Beruf, darum geht es überhaupt nicht. Ihr Mann wurde Architekt und hat am Anfang der Ehe haben sich auch ein bisschen verschuldet und das lief bei ihm gar nicht alles so toll. Dieser Mann hat sich nicht unbedingt als Feminist verstanden, aber er stand dem Feminismus positiv gegenüber und trotzdem.
Ja, und er hat sie auch unterstützt. Ja. Ne? Er war aber trotzdem irgendwie ein Kind seiner Zeit.
Genau, und hat sich halt bedienen lassen. Sie hat gekocht. Ja, bedient genau. lassen, sie hat gekocht und das ist immer noch irgendwie hart und blöd zu lesen, weil das natürlich von uns zur heutigen Zeit sehr weit weg ist. Man kann sich das aber vorstellen, wir haben ja auch Eltern und Großeltern und dass eine Frau damals an gewissen Rollenvorstellungen dann eben auch zerbrechen konnte oder es wäre für sie schwer gewesen, sich zu entfalten. Sie hat einmal da war sie schon krank, da ist sie aber den Weg gegangen, da hat sie, glaube ich, die Sommerakademie in Heidelberg besucht, ein germanistisches Seminar und hat dort Rita aus der Lüneburger Heide kennengelernt und ist dann mal für ein paar Monate zu der, hat denen Französisch beigebracht, die bekamen dann ein Kind. Und da ging es ihr gut. Es ging ihr gut. Und es wird schön beschrieben hier, wie sie dann
irgendwie. Ja, man kann das so nachvollziehen. Und dann kommen halt wieder irgendwie die dunklen Perioden. Und was ich so erschütternd fand, war diese eine Szene, also ganz am Anfang, wo Pascal Huyghe und ihr Bruder noch ganz klein sind und wo die Mutter halt einfach plötzlich weg ist und wo die den ganzen Tag alleine sind und nicht wissen, was passiert. Ja. Und dann ruft irgendwer die Großmutter an. Und dann kommt die Mathilde halt anmarschiert und kümmert sich auch so auf so eine resolute
Großmutterart.
Praktische Art und da wird auch nicht viel geredet. Das ist ja sowieso auch ein Problem, was Pascal Huyghe auch sehr schmerzt, sag ich mal, dass über die Krankheit so wenig gesprochen wurde. Das war halt einfach so, aber man hatte sich danach zu richten und die Mutter war dann eben zum Teil wochenlang weg, halt in der Klinik und und gegen Ende ihres Lebens, also die Mutter war 56, als sie sich dann entschieden hat, zu wählen, es ging halt einfach nicht mehr. Und das wird aber auch so geschildert, dass man kann es irgendwie nachvollziehen, dass die halt keinen Ausweg gesehen hat. Und was ich noch spannend finde, sind die Chansons und Zitate, die hier drin sind. Also die Mutter hat wohl auch den ganzen Tag gesungen, französische Chansons. Leute, die mir jetzt gar nicht so viel sagen, außer Jacques Brel, der Belgier war. Aber hier sind sehr viele Lieder drin und hier sind sehr viele Briefe drin, die in der Familie getauscht wurden. Also das ist irgendwie auf so eine dezente, aber trotzdem sehr empathische und Art geschrieben, die einen wirklich sehr, sehr nahe geht einfach.
Französische Chansons, aber die Mutter in ihrer besten Zeit, die ihr noch vergönnt ist, als sie dann schon so, ich tippe so um die 50 ist, ist sie, ich habe es eben erwähnt, dann in Norddeutschland. Ich lese mal kurz eine Stelle vor. In diesem Sommer findet meine Mutter die andere Hälfte von sich selbst, ihren deutschen Teil wieder. Es macht ihr solche Freude, Deutsch zu sprechen, dass sie nach dem Krieg verstoßen musste, weil es die Sprache der Nazis war. und dass sie mit uns nie gesprochen hat. Frankreich und Deutschland sind versöhnt. Sie muss nicht mehr zwischen ihren beiden Ländern wählen. Im Gegenteil, ihre Zweisprachigkeit beeindruckt die Gastgeber. Am Anfang spricht sie wenig. Sie fürchtet, alles vergessen zu haben, mit dem Elsässischen durcheinander zu kommen, sich lächerlich zu machen. Aber sehr bald sprudelt das Deutsche aus einer unterirdischen Quelle, die sie versiegt glaubte. Meine Mutter wird sicherer, genießt die vertraute Textur der Wörter ihrer Kindheit. Sie nähert sich ihrer deutschen Mutter an, spricht mit ihr Deutsch und sie rehabilitiert, ja sie recht, diese Bosch, die brutal ihre Wurzeln durchtrennen musste, um sich anzupassen. Ist meine Mutter hergekommen, um nach ihren deutschen Wurzeln zu suchen? Ja, und da ist noch etwas und so weiter. Das ist, ja, wenn man diesen, egal ob man das so aufladen muss mit dieser Binationalität, aber das Buch macht es ein bisschen aus, dass man beim Lesen schon merkt, ja, Bipolarität, hier werden die guten Seiten so voller Leben geschildert, nochmal ein Riesenfest für sie, als Mitterrand gewählt wird, genau, der erste französische Staatspräsident nach fast 3 Jahrzehnten, der eben links ist und nicht konservativ. Und da gibt es nochmal eine Hochphase und man weiß ja schon, wie es ändern wird. Und das ist vielleicht ein bisschen so diese harte Leseerfahrung. Man möchte so sehr, dass diese Yvette ihren Frieden findet und macht. Und man weiß, es wird nicht geschehen. Es ist ein relativ schmales Buch. Wie war denn eigentlich im Literaturhaus, wie ist Pascal Wieck aufgetreten?
Also sie spricht ja hervorragend Deutsch, deswegen gab es auch keine Übersetzung. Und sie hat
fast wie eine Muttersprache mit leichtem Akzent.
Sie hat selbst gelesen. Ich finde manchmal, da musste ich mich ein bisschen konzentrieren, weil es ja dann doch nicht, also es war ja ein übersetzter Text. Ein paar Leute hatten das auch kritisiert, dass nicht Französisch gelesen wurde, aber das Buch gibt's auch gar nicht auf Französisch. Also sie hat es auf Französisch geschrieben, aber es ist halt zuerst mal wieder bei Rowohlt auf Deutsch rausgekommen. Und sie ist eine ganz beeindruckende Person. Irgendwie sind diese Französinnen ja auch immer so, also ohne große, also so effortlessly schick. Also ich war sehr beeindruckt von ihr. Und sie hat sich auch sehr interessiert so für alles drumherum und wie das mit Literatur funktioniert und so weiter. Also ich war sehr angetan.
Ja, im Nachklapp, Nachwort sozusagen oder in der Schlussbemerkung dankt sie eben, ich glaube, zwei Lektorinnen bei Rowohlt.
Genau, die waren natürlich auch mit.
Weiß ich gar nicht, wie die das, ob die das auf Französisch dann und Deutsch gleichzeitig lektoriert haben. Aber ist eine interessante Geschichte eben dieses Werks. Es wird garantiert noch auf Französisch erscheinen, weil das andere Buch eher großer Bestseller und auch in Frankreich sehr populär war. Also das
und
ist
Iris Radisch hat moderiert und das war irgendwie ganz lustig, weil die beiden, die sind gleicher Jahrgang und auch ihre Mütter sind beide 1929 geboren. Aber es hat sich dann so im Gespräch rausgestellt, dass die Mutter von Iris Radisch halt beispielsweise viel, viel strenger und konservativer war als hier unsere Yvette, die ja doch auch so einen, ja irgendwie wie so was Verspieltes hatte, ne? in ihrem ganzen
ja, Ansatz. Wer nicht da war am Schwanenweg, der hat wahrscheinlich etwas verpasst.
Aber alle können ja noch dieses Buch lesen und so voller Leben.
Was nimmst du mit von deiner Lektüre?
Was nehme ich denn mit? Ich nehme mit, dass es Pascal Hueck gelingt, mit viel Sensibilität und ganz ohne Voyeurismus diese harten Themen aufzuschreiben. Und dass ich das vielleicht so in dem Maße auch noch nicht gelesen habe.
Ich nehme in etwa das Gleiche mit, dass eben auch dieses Thema, ich habe es vorhin ausgeführt, das mir nicht ganz neu vorkommt. Aber natürlich ist jede Lebensgeschichte eine eigene Lebensgeschichte, dass ich auch noch gewinnbringend und bereichernd etwas darüber lesen kann. Das ist kein Buch, bei dem man sich danach vergraben muss und den Kopf nicht mehr so recht aufrecht tragen kann, weil es also niederschmetternd ist. Das ist es eben gerade nicht. Und das ist auch,
das ist toll.
Es ist nicht unbedingt ein Buch, das jetzt nur Betroffene interessieren muss, so kann man es glaube ich sagen.
Nein, es ist auch so ein zeitgeschichtliches Buch, also weil man halt auch ganz viel über Frankreich und auch über Deutschland letztlich in dieser Zeit mitbekommt. Von 68 und Feminismus und so weiter, was die Mutter halt auch alles sehr, sehr interessiert.
Ich würde die Autorin fragen, wenn ich sie sehe, wie hochfrequentiert sie eigentlich ist als Deutschland-Expertin in Frankreich. Wahrscheinlich relativ viel, nicht nur als Journalistin. Die wird wahrscheinlich relativ oft gefragt, was bei uns so los ist.
Ich würde Sie, glaube ich, was noch zum Buch fragen. Und zwar, mich hat schon sehr diese Sprachlosigkeit innerhalb der Familie bewegt. Und ich meine, sie war immerhin 26, als das passiert ist. Also sie hatte ja schon so ein paar Jahre, wo sie nicht, wo sie alt genug war, sich damit auseinanderzusetzen. Und warum sie eigentlich damals so wenig gefragt hat.
Ich gebe satte 8 Punkte.
Oh ja, schließe ich mich doch glatt an.
Das war die nächste Folge von... Jetzt lass mich doch mal auslesen.
Wie viel da eigentlich?
Müssen wir mal zählen, ne? Ich habe gehört von, ich habe von einem Hörer gehört, einem unserer Hörer. Weißt du, was für ein Hörer das war?
Nein.
Er heißt Rainer Moritz. Er hat mir erzählt, dass im Literaturhaus, ihr kommt nicht wirklich damit hinterher, den Podcast auf eure Seite zu stellen. So, das müsst ihr machen. Und dann sind wir
fertig. Ich dachte, er sagt mal was Nettes.
Hat er auch. Ich finde es schon nett. Also er interessiert sich für unseren schönen kleinen Podcast. Das ist doch auch schon mal nicht das Schlechteste. So, das war ein bisschen aus dem Backstage-Bereich.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können ja nette Zuschriften schreiben und Buchvorschläge machen, was wir mal vorstellen sollten.
Das können Sie in der Tat tun. Zum Beispiel die E-Mail-Adresse thomas.andre@funkemedien.de ohne Bindestrich. Genau, bis zum nächsten Mal. Wir wünschen gutes Lesen.
Da schließe ich mich an. Tschüss.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.